Israel noch nicht fertig, die Namen Gottes. Und das ist eine kleine Überschneidung, aber sie ist ganz günstig ausgefallen. Also wir haben natürlich vorher nachgedacht, was nehmen wir für heute. Und dann haben wir gesagt, an Ostern, da möchten wir natürlich über den Retter nachdenken. Denn das ist auch ein Name Gottes. Und das ist ja ein zentraler Gedanke von Ostern. Jesus, der Retter, ist auferstanden, er lebt. Und so im Nachdenken über die verschiedensten Bibelverse, die können wir natürlich heute Morgen nicht alle anschauen. Ich werde das ein bisschen kürzer halten als letzte Woche. Habe ich mich gefragt, und vielleicht geht es dem einen oder anderen von uns so, oder auch Menschen, die irgendwann diese Predigt anhören oder anschauen, wozu brauche ich einen Retter? Mir geht's gut, ich habe genug zu essen, ich habe ein warme Wohnung, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Auto, was fährt, alles gut. Wozu brauche ich einen Retter? Und das versuche ich jetzt anhand von einem Beispiel, was ich immer wieder übertragen möchte, deutlich zu machen. Ihr seht hier, ja, da oben befinden wir uns ungefähr hier, so da kurz vor den Wellen liegst du auf einer Luftmatratze und genießt die laue Brandung, ein wenig Luft. Es ist ein Traum. Einige von euch können das sehr gut verinnerlichen, ich sehe das schon. Da zu liegen, das Wasser ist warm, 12 Grad oder ein bisschen wärmer, vielleicht auch 21 ja, oder 28. Wobei dieser Strand ist in Südengland aufgenommen, aber es war sehr angenehm. Du liegst dort und du schläfst ein. So weit, so schön. Die Sonne wärmt dich, alles ist gut. Wenn du hier oben stehen würdest, dann sieht der Blick ein bisschen anders aus. Dann wäre das der Ausblick. Land's End. Das nächste Festland, was man wirklich so eher breit erreichen können, außer ein paar winzigen Inseln, ist New York. 5600 Kilometer entfernt. Während du da so liegst, bist du eingeschlafen, weil es so angenehm ist. Und die Flut ist ein paar Zentimeter gestiegen. Alles ist ruhig. Nach ein paar Stunden wachst du wieder auf und bist dort. Dort, wo der Pfeil ist. Hier. Hier ist das letzte Land und da bist du. Dann stellst du dir nicht mehr die Frage, wozu brauche ich einen Retter, sondern wie finde ich einen Retter? Denn die Lage ist klar. Bis New York ist es noch weit. Auf einer Luftmatratze, 5600 Kilometer, eher nicht. Der Atlantik ist manchmal ruhig. Meistens nicht. Und doch ist das nur ein Bild. Ja? Man kann das überleben. Unsere Situation ist noch mal dramatischer. Niemand hat bisher diesen Erdball lebend verlassen. Und alle, die gestorben sind, so sagt es das Wort Gottes, begegnen Gott, früher oder später. Und je früher und je aufgeschlossener, desto besser. Also du bist dort relativ weit draußen. Inzwischen hat auch ein leichter Ostwind eingesetzt, der beschleunigt deine Entfernung vom Land. Und es ist ja nicht so, als wenn Menschen das noch nicht passiert ist. Ich kenne Menschen, die waren nicht mit der Luftmatratze, aber mit dem Surfbrett unterwegs und alles war super. Und auf einmal dreht der Wind und nichts war mehr super, sondern sie haben das Surfbrett aufgegeben und sich mit Mühe und Not im Kraulgang auf eine Insel gerettet. Und wir waren froh, dass wir sie nachher wieder bei unserer Truppe hatten. Das war nicht dort, sondern das war in der Adria. Aber auch die reicht, um zu ertrinken, um abhanden zu kommen. Du fragst dich also dort auf deiner Luftmatratze, wie finde ich einen Retter? Und da ist die gute Botschaft. Der Retter ist gar nicht fern. Der hat ein ordentliches Boot, der hat auch einen Rettungsring dabei. Damit er dich auch aus dem Wasser holen kann. Der Retter ist nicht fern. Deine Luftmatratze verliert nur langsam die Luft. Es wird wohl gut ausgehen. Und das ist das auch, was Gottes Wort uns sagt. Der Retter ist nicht fern. Wir haben letzte Woche über die Rettung aus Ägypten nachgedacht. Und ich kann jetzt nicht alle Verse vorlesen, die im Alten Testament von Rettung sprechen, aber so nicht ganz, aber zwei von den letzten, zeitlich letzten. Das ist einmal hier aus Hosea 13, Vers 4. Da sagt Gott, ich bin Yahweh, haben wir letzte Woche darüber nachgedacht. Viele Übersetzungen sagen, ich bin der Herr, dein Gott. So spricht Gott sein Volk Israel an. Vom Land Ägypten her, erinnern uns an letzte Woche, vom Land Ägypten her bin ich dein Gott. Außer mir kennst du keinen Gott. Wenn man ein bisschen in die Geschichte hineindenkt von Israel, ist das durchaus herausfordernd. Sie hatten sich reichlich, viel zu viel nach anderen Göttern ausgestreckt. Aber Gott sagt, du kennst keinen anderen außer mich. Die anderen sind nämlich keine Götter, sondern Götzen. Und kennen kannst du sie auch nicht, weil sie tot sind. Und dann sagt er noch etwas. Es gibt keinen anderen, keinen Retter als mich allein. Das sagt Gott nicht nur dort in Hosea, das sagt er auch in Jesaja, sehr deutlich, aber er sagt es auch hier, es gibt gar keinen anderen. Und das ist genau die Situation auf dieser Welt. Es gibt einen Retter und das ist Gott, der Herr. Ein anderer zeigt uns dann noch deutlicher den Weg auf den Retter, und da habe ich schon drüber geschrieben, der Retter gleich Jesus ist nicht fern. Zacharia 9, Vers 9. Soweit ich herausgefunden habe, die vorletzte Stelle, die von Rettung oder den Namen Retter, das Wort gebraucht im Alten Testament. Und da, ja, normalerweise, wenn wir jetzt diese Reihe nicht gehabt hätten, hätten wir sie letzte Woche, diese Bibelstelle, gelesen, an Palmsonntag. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Also es ist eine Aufforderung an Jerusalem. Zion, das ist ein anderes Wort für Jerusalem oder eigentlich für die Altstadt von Jerusalem, da, wo die Israeliten Gott anbeten. Der Tempel, der ganze Tempelbezirk und das, was dazugehört, die alte Stadt Davids, das ist Zion, das Zentrum der Gottesanbetung, dafür steht dieses Wort. Und die werden aufgefordert, sie sollen jubeln. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Und genau dieser Vers wird auch im Neuen Testament, in Matthäus 21 zum Beispiel, zitiert, als Jesus dann auf dem Esel nach Jerusalem hineinreitet. Deshalb, ja, Palmsonntag. Da denkt man genau an, nicht an unsere Palmzweige, die in Wirklichkeit keine Palmen sind, sondern an echte Palmzweige und echte Gewänder, die ausgebreitet wurden vor dem König Jesus. Und jetzt wird dieser König beschrieben, ein Gerechter. Oh, gerechte Könige sind selten. Wir können das anschauen, quer durch die Weltgeschichte. Sie sind selten, die sind dünn gesät. Ein Gerechter und ein Retter, andere übersetzen Helfer oder Befreier oder manche ein mit Rettung Begabter. Der Retter. Der kommt dort auf einem Esel. Auf unserem Bild vorhin kam der mit einem stark motorisierten Boot. Auch nicht schlecht für Seenotrettung. Aber hier kommt er demütig. reitend auf einem Esel. Man erkennt ihn erst noch gar nicht als Retter. So ein Seenotrettungskreuzer ist recht einfach zu erkennen, wenn der da vorbeikommt. Ja? Der kommt komplett ausgerüstet mit Power und eben mit einem Rettungsring. Aber Jesus kommt demütig, reitet auf einem Esel nach Jerusalem hinein und wird erstmal gar nicht als der Retter erkannt, weil man es ihn, ja, wir haben schon öfter darüber nachgedacht, so anders vorgestellt hatte. Noch an Karfreitag, wir haben vorgestern darüber nachgedacht, hat man sich das komplett anders vorgestellt. Der muss doch vom Kreuz runtersteigen, wenn er retten will. Nein, muss er nicht. Und ich habe darüber nachgedacht, wenn wir erfassen, wie Gott ist, dann ist es deutlich unwahrscheinlicher, wenn man bei Gott eben überhaupt von Wahrscheinlichkeiten reden kann, weil er ist ja allmächtig, das ist etwas schwierig, aber es ist deutlich unwahrscheinlicher, dass Gott stirbt, als dass er tot bleibt. Weil er das Leben ist, weil er das dermaßen in sich hat, dass er sich schon maximal reduziert hat, dass er überhaupt sterben kann. Denn das geht gar nicht. Das Leben in diesem Fall siegt immer, so wie das Licht über die Finsternis. Immer. Und Gott hat sich ganz aufs Menschsein reduziert, damit er für uns sterben kann. Aber deshalb war es nur folgerichtig. Er hat zwar die ganze Sünde auf sich genommen, aber er hatte vorher schon gesagt, Jesus stand da mitten in Jerusalem oder im jüdischen Land und hat gesagt, ich habe Macht, das Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Das nenne ich Macht, das nenne ich Vollmacht. Wenn das jemand sagen und leben kann. Der nächste Vers, der erinnert uns an Weihnachten. Das ist einer der ersten Verse über, jetzt nicht im Neuen Testament, weil Matthäus und Markus kommt ja vorher als Evangelien, aber so vom Ablauf der Geschichte, ja, Lukas 2, wo die Engel das verkünden, euch, und wir denken an Weihnachten, ist, ja, heute Nacht ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren worden. Das ist eine der ersten Aussagen über Jesus, die von, in dem Fall von den Engeln an die Hirten weitergegeben wurden. Er ist der Messias, der Christus, der Gesalbte, der Herr. Wir haben an Weihnachten schon ausführlich darüber nachgedacht. Aber ich habe einfach versucht, so die letzten Verse über Rettung im Alten Testament und jetzt ein paar wenige aus dem Neuen Testament zu nehmen. Er ist als Retter geboren. Der Retter, Jesus, ist nicht fern. Er ist nämlich hier auf diese kleine Welt gekommen. Für uns ist die Welt groß und weit, aber wenn man ein bisschen schaut, sie ist nicht so groß im Universum. Ist sie recht klein. Und hier sehen wir auch, ich habe das versucht so ein bisschen zu animieren, ja, der Retter hier ist nicht fern, du bist immer noch da. Auf deiner Luftmatratze. Sie hat nur noch ein Viertel an Luft. Und auch das ist Realität. Ich bin wirklich noch gesund und munter. Aber rein statistisch gesehen, mit 52 liegt der Zenit nicht mehr vor mir, sondern deutlich hinter mir. That's real. Klar, das ist ganz normal. Für jeden. Ja. Jesus, der Retter, ist nicht fern. Und auch da gibt es ein Bibelwort dazu. Und das hat Petrus. Und wenn wir an Karfreitag denken, Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat gesagt, den kenne ich gar nicht. Wir haben es vorgestern gelesen, gehört. Und 50 Tage später sagt Petrus etwas ganz anderes. Er sagt, jeder in einer Predigt dort mitten in Jerusalem. Er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist auch Realität. Wenn du dort auf deiner Luftmatratze bist, auf deiner Lebensluftmatratze und du merkst, ich komme alleine nicht durch, du realisierst, so komme ich nie zu Gott in den Himmel, dann kannst du zu Jesus rufen Und das verspricht das Wort Gottes, du wirst gerettet. Fantastisch. Und ich weiß von einem Mann, der hatte doppelte Not. Er war Alkoholiker, hatte ein furchtbares Leben hinter sich. Und dann hat er beschlossen, das hier hat keinen Zweck mehr. Ganz sicher nicht. Ich mache meinem Leben ein Ende, damit das hier Schluss ist. Hat sich eine Menge Schlaftabletten und Alkohol besorgt und alles miteinander inhaliert. Auf einen Schlag. Und kurz, ganz kurz, bevor er wegtritt, hat er gedacht, das war Mist. Und ruft noch, Jesus, rette mich, und ist weg. Aber nicht tot. Das Nächste, was er mitbekommt, ist, dass er im Krankenhaus aufwacht und Menschen um ihn besorgt sind. Und dann hat er erfragt, was passiert ist. Ich weiß nicht mehr wer, irgendjemand hat ihn leblos auf dem Bürgersteig gefunden, hat sofort die Rettung alarmiert, die haben ihm den Magen ausgepumpt und ins Krankenhaus gebracht. Und das Verrückte ist, er sagt, als ich aufwachte, wusste ich dreierlei. Ich habe überlebt, aber nicht nur das. Ich wusste bis ins Innerste, Jesus hat mich gerettet und ich brauche keinen Alkohol mehr. Diese Sucht, die ich mein ganzes Leben, oder fast mein ganzes Leben, er hatte das sehr früh, in mir drin hatte, wo immer ein Schrei war nach diesem Zeug, war weg. Das erleben nicht alle so, aber dieser Mann hat das bezeugt, Erich hieß er, dass er mit diesem einen Schrei, mit diesem elenden, für ihn eigentlich letzten Schrei, ganz neu das Leben gewonnen hat. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Vielleicht etwas anders als der Erich, vielleicht ist deine Situation auch nicht so elend wie die vom Erich. Niemand sehe ich hier so sitzen. Aber Jesus, der Retter, er ist nicht nur nicht fern, er ist da, jetzt hier, mitten in dieser Welt, unsichtbar gegenwärtig. Und jetzt ist die spannende Frage. Jesus kommt da, jetzt bildlich, ja, auf dem Rettungsboot daher bei dir. Du hast gerufen, er wirft dir den Rettungsring zu und du sagst, na danke, lass noch einen Moment, ich schaffe das noch bis New York. Nein, das sagst du nicht. Das ist doch, ja, ich schaffe das selber, geht schon. Nein, es geht nicht. Ich steige selber in den Himmel. Es geht nicht. Ich finde schon meinen Weg zu Gott. Nein, es geht nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt einen Weg, aber es gibt eben nur einen. Gott sei Dank gibt es einen. Das ist ja so gut. Jesus wirft dir den Rettungsring zu, für dein Leben, um dich zu retten. Und jetzt? Ja, das ist das, was wir machen müssen. Zugreifen. Klammern an diesen Rettungsring, an Jesus letztlich. Ja? Aber ihr versteht das Bild. Und deshalb habe ich den Rettungsring auch hierher gehängt. Direkt bei das Kreuz, weil wir verstehen das Kreuz manchmal nicht so als Rettungsring. Aber ich denke, das Bild verstehen wir, auch wenn wir nicht alle ständig auf hoher See sind. Aber es ist ja sehr markant. Und es gilt im Glauben, diesen Rettungsring zu ergreifen. Und da habe ich so mit die letzten, nicht chronologisch, aber so letzte Worte über den Retter. Es ist nämlich interessant, in welchem Buch der Bibel, in welchem neutestamentlichen Buch, kommt auf die Länge gesehen das Wort Retter am meisten vor? Im 2. Petrusbrief. Petrus, ja, der starke Jünger, der schwache Jünger, der Leiter der Apostelgruppe. Und hier 2. Petrusbrief, ganz klar, wenn man das durchliest, sieht man, er wusste schon, mein Ableben ist von extern schon beschlossen. Man wird mich bald hinrichten. Nach allem, was wir wissen, war Paulus schon umgebracht worden, Petrus noch in Rom, Ja, so ganz genau ist die Datierung nicht ganz sicher, aber so wie man das weiß. Und er schreibt, fünfmal kommt das Wort in 3 Kapiteln vor und sehr zentral in 1 Vers 1, im ersten Vers. Es schreibt Simon Petrus. Das ist sein Name. Er hieß früher Simon. Jesus hat ihm dann den Namen Petrus gegeben. Es schreibt Simon Petrus, Sklave oder für uns übersetzt Leibeigener und Apostel von Jesus. Er wusste, dem gehöre ich mit allem, was ich bin und habe. Er ist der Herr. Er hat mich erkauft. Ich gehöre ihm. Und er schreibt an alle, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Wie wir, die Apostel damals. Und da gehören wir mit dazu. Wir können mit dazugehören. Ja? Sie haben den Glauben empfangen als Geschenk und Petrus sagt das auch. Über sich. Und ich sage das über mich. Ich habe ihn auch geschenkt bekommen. Heribert hat im Gebet dafür gedankt, dass er den Glauben geschenkt bekommen hat. Es gibt dieses Geschenk des Glaubens. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Einer der Verse, der ganz klar macht, Jesus ist Gott. Und dieser Gott Jesus, unser Herr, schenkt Rettung, wenn man an ihn glaubt. Wenn man sein Vertrauen, Glauben ist ja auch das gleiche Wort wie Vertrauen, vom Griechischen her auf jeden Fall, wenn man sein Vertrauen auf ihn setzt. Und dann hat er noch eine wunderbare Aussicht, ja, und einen Wunsch an die Menschen, Gnade und Frieden vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser und tiefgründiger kennenlernt. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen und das ist ein Weg, der uns aufgezeigt wird. Indem wir im Wort Gottes lesen, indem wir uns darüber unterhalten, indem wir geistliche Lieder hören, indem wir uns darüber austauschen, indem wir beten, indem wir Gemeinschaft haben, wie hier heute Morgen, indem wir Jesus immer besser kennenlernen, in unserem Alltag. In jeder Situation, die uns begegnen kann, mag Jesus dabei sein. Wir können ihn immer besser kennenlernen. Wir können staunen, wie er Ideen schenkt, die wir vorher nicht hatten. Wir können darüber staunen, wie er Gebete hört. Wir können staunen, wie lieb er uns hat. Wir sehen hier das Kreuz und die Dornenkrone. Ich habe mir noch nie eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Ich habe mich nur letztens beim Renovieren ein klein bisschen hier an einem Nagel gerannt. Hat mir gereicht. Mehr mag ich gar nicht. Das mochte ich auch schon nicht. Nein, es ist nicht so, als wenn ich das gewollt hätte. Er hat das aus Liebe für uns getan. Gewollt. Gnade und Frieden. Das sehen wir immer größer, das Geschenk Gottes, Gnade, ja, unverdientes Geschenk Gottes vor unseren Augen. Und wenn wir dieses Geschenk angenommen haben, breitet sich ein Friede aus. Wir wissen, wir sind geborgen in der Hand des Vaters. Wir haben den Rettungsring. Wir sind schon im Boot. Wir treiben nicht nur im Rettungsring da irgendwo auf dem Meer herum und werden von Jesus hinterhergeschleift. Nein, er holt uns ins Boot. Und da können wir ihn kennenlernen. Und das ist der letzte Vers aus 2. Petrusbrief. Auch interessant. Ja, man merkt, Petrus bindet den Sack zu. 3 Kapitel. Und er sagt, nehmt viel mehr in der Gnade zu und lernt unseren Retter, Jesus Christus, immer besser kennen. Hatte er das nicht am Anfang schon gesagt? Das ist nicht fast das Gleiche? Hier ist es nochmal eine Aufforderung. Leute, bleibt dran, es lohnt sich. Klammert euch an den Rettungsring. Lernt Jesus immer besser kennen. Ein ganzes Leben lang. Petrus wusste von dem Tag an, als Jesus ihn rief, dort am See Genezareth, wo er noch am Fische fischen war oder eigentlich am Netze flicken. Und Jesus gesagt hat, ich mache dich jetzt zu einem Menschenfischer, folge mir nach oder ich mache euch dazu. Bis zu diesem Zeitpunkt, das ist das letzte Wort, was uns von Petrus überliefert ist, wo er sagt, offensichtlich sagt er, es hat sich gelohnt. Auch wenn ich bald umgebracht werde für diesen Jesus, es hat sich gelohnt. Er sagt, lebt das so, es lohnt sich. Auch wenn der Kaiser das nicht denkt. Auch wenn der beschlossen hat, mich umbringen zu lassen. Oder wer auch immer in der Hierarchie. Nehmt viel mehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Und dann hat er nämlich den Ausblick. Nicht mehr auf hier, sondern da merkt man, Petrus lebt das, was in Lukas 21 steht. Er erhebt sein Haupt, er erhebt den Blick und sieht, ihm, Jesus, gehört alle Herrlichkeit und Ehre. Schon jetzt, er hat dich schon. Schon jetzt. Und auch in alle Ewigkeit. In alle Zeitalter. In alle Äonen. Das ist der Ausblick. Jesus ist das Kind aus der Krippe. Er ist der Mann vom Kreuz. Er ist der auferstandene Herr, aber vor allem ist er jetzt der über alles erhöhte Herr. Der Himmel und Erde und das ganze Universum und was es auch alles noch gibt, wo wir keine Ahnung von haben, regiert. Alle Herrlichkeit, alle Ehre ihm. Und da werden wir aufgefordert einzustimmen und diesen Jesus immer besser kennenzulernen. Und das ist eine Lebensaufgabe. Der Retter, Jesus, ist da. Du kannst ihn rufen, so wie der Erich, in jeder Situation. Ob du wirklich auf dem Gehsteig legst oder in der Gosse oder ob du ganz gemütlich im Sofa sitzt. Ob du existenzielle Nöte hast oder ob du einfach beschlossen hast, ich möchte ihn kennenlernen. Und es ist nur ein Gebet, so ein Ruf. Es kann einfach heißen, Jesus, rette mich. Aber es kann auch ein bisschen mehr Einsicht. Ich meine, der Erich hatte keine Zeit mehr, lange zu beten. Der war im nächsten Moment schon weg. Aber es kann auch ein Gebet sein, wo du einsiehst, ich habe mich bisher in meinem Leben ohne Gott durch das Leben begeben oder ich habe noch nicht die Entscheidung getroffen, mein Leben Jesus auszuliefern. Seine Erlösungstat am Kreuz, dass er für meine Schuld bezahlt hat, wirklich für mich in Anspruch zu nehmen. Aber es geht in einem Gebet. Und ich habe bei mir in meinem Bücherkasten eines der dünneren Bücher ausgesucht. Das ist schon älter. Ihr seht das von der Aufmachung her. Aber in 2-3 Jahren ist das wieder ganz modern. Und der Inhalt bleibt modern. Und da ist so ein Gebet drin. Ewald, du kennst das noch, diese Aufmachung? Klar, ja. Genau. Und da geht es genau darum, wie man Jesus annehmen kann. Und man kann einfach beten, Herr Jesus Christus, es ist mir klar geworden, dass ich bisher mein Leben selbst bestimmt habe und darum von dir getrennt bin. Ja, wir denken an das Bild, Luftmatratze weit draußen. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Tritt jetzt in mein Leben ein und übernimm die Führung als mein Erlöser und Herr. Denn das ist klar, wenn wir den Rettungsring ergriffen haben, die Rettung, und sind ins Boot gestiegen, dann sagt Jesus nicht, jetzt nimm du das Steuer, ich setze mich hinten rein. Das ist nicht. Er bleibt der Herr. Und das Steuer, wo es hingeht mit dem Boot unseres Lebens, das ist in seiner Hand auch besser aufgehoben als in meiner. Verändere mich so, wie du mich haben willst. Danke, dass du mein Gebet erhört hast und in mein Leben eingetreten bist. Diese Sätze, das ist tausendfach, millionenfach bewiesen, genügen, um ins Boot einzusteigen, um Jesus als Retter zu nehmen, um diesen Rettungsring zu ergreifen. Du kannst ihn kennenlernen in jeder Situation. Das könnt ihr hier fragen, könnt ihr mich fragen, Hubert fragen, Herbert fragen, Karl, Damaris, viele andere. Wir fragen uns vielleicht mal gegenseitig, wo haben wir in der letzten Woche, in den letzten 14 Tagen, Jesus besser kennengelernt? Er beschenkt dich mit sich selbst. Und da kann man ein ganzes Leben dran entdecken. In seinem Wort und im Leben. Das ist unsere Osterbotschaft. Der Retter. Jesus ist da. Ihr habt gemerkt, es ist auch eine Weihnachtsbotschaft. Es ist die Jesusbotschaft. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir das verkündigen und glauben dürfen, lesen dürfen in deinem Wort und in unserem Leben erleben dürfen. Dir sei die Ehre. Halt uns weiter fest an deiner Hand, zieh uns näher zu dir. Danke, dass du uns kennst und liebst. Danke, dass du, der Auferstandene, hier bist und einfach da bist. Amen.